wir wollen ja alle gut sein. Die Sache ist, jeder Mensch hat auch die gegenteiligen Seiten in sich. Gemein, grausam, abwertend, egoistisch und so weiter. Weil das zusammengehört. Es macht uns vollkommen, dass wir Schatten und Licht haben. Das Problem kommt dann erst, wenn man das wegschiebt. Dann hat es Macht über uns.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Gilda Sahebi hat ein Buch über Rassismus in Deutschland geschrieben. Nicht über Neonazis und einschlägige Parteien, sondern über Alltagsrassismus. Denn, und das beschreibt sie auch in diesem Live-Podcast, wir alle denken rassistisch. Mit Extremismus hat das aber nichts zu tun, sondern vielmehr mit erlernten Narrativen und gesellschaftlichen und politischen Strukturen. Mit HateAid-Gründerin Annalena von Hodenberg spricht die Journalistin über Liebe, Nachbarschaft und Verbundenheit, die aber immer wieder von hartnäckigen, fremdenfeindlichen Erzählungen gefährdet wird, die unser Leben und unser Miteinander beherrschen. Contentwarnung. In diesem Gespräch werden rassistische Äußerungen zitiert und rassistische Narrative beschrieben, um sie zu hinterfragen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast-Meetup. Mein Name ist Annalena von Hodenberg. Ich bin Co-Gründerin und Geschäftsführerin von HateAid. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation für Rechte im digitalen Raum. Und ich möchte Ihnen heute Gilda Sahebi vorstellen, die ich schon ganz, ganz lange kenne. Gilda ist ausgebildete Ärztin. Sie studierte Politikwissenschaften. Sie ist Journalistin und sie ist auch Buchautorin. Und sie ist heute hier mit ihrem neuesten Buch, über das wir heute sprechen werden. Das heißt, wie wir uns Rassismus beibringen. Ich glaube, man kann von dir sagen, Gilda, dass du jemand bist oder eine derjenigen bist, die sich immer wieder mit klugen und differenzierten Analysen in die öffentliche Debatte einbringt. Deswegen hast du auch so viele Fans. Und wie wichtig das ist, dass wir Debatten führen, statt sie von uns zu weisen, dass wir Probleme klar benennen, statt sie zu verneinen, auch und gerade dann, wenn es unangenehm wird und auch wenn es wehtut. Das zeigst du uns ja auch in deinem aktuellen Buch. Darin beschäftigst du dich mit rassistischen Denkmustern und Narrativen, hier in Deutschland vor allen Dingen. Und du zeigst, wie diese bereits seit Jahrhunderten in unserem Sprachgebrauch, in unserem Denken existent sind und forterzählt werden. Gilda, das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, als ich das Buch gesehen habe, dachte ich, Mensch, Gilda, wie kommst du dazu, ein Buch über Rassismus zu schreiben? Vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo, wenn ich in die Buchhandlung gehe, einen Haufen Bücher über Rassismus eigentlich sehe und es so eine scharfe Debatte eigentlich gibt. Was hast du gedacht? Warum brauchte es dieses Buch und nochmal diesen Blick zum Thema Rassismus?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr alle da seid. Also es kam eigentlich eher durch Beobachtungen, kam es dann, dass ich gemerkt habe, weil meine ersten Beobachtungen waren, ich darf dieses R-Wort nicht benutzen. Also das war das, wo ich so dran kam, sobald ich Rassismus sage, sind Menschen total getriggert. Ich glaube, es gibt es überall, aber ich habe es für hier in Deutschland, es ist ganz besonders. Und ich habe mich dann gefragt, warum? Also ich wollte einmal verstehen, warum triggert es Menschen so? Ich glaube, das kennen wir aus unserem eigenen Leben, wenn wir wachsen wollen, wenn wir an uns arbeiten wollen, wenn wir uns verändern wollen, dann muss ich erstmal gucken, was sind meine bisherigen Erzählungen, mit denen ich, über die ich lebe, die Unbewussten, was habe ich erlebt, was sind meine Wunden, warum habe ich sie, wo kommen sie her, was sind die Dinge, an die ich unbewusst glaube, und das tut weh. Das ist ganz normal und es gibt, und ich weiß, viele mögen es immer nicht hören, aber es gibt ohne Schmerz kein Wachstum. Und wenn ich es ernsthaft will, an mir arbeiten will, das ist keine einfache Sache, dann ist es der einzige Weg. Ich muss mir anschauen, wie bin ich heute dahin gekommen, wo ich bin und was kann ich ändern. Und irgendwie nur im Januar zu sagen, ich mache jetzt 3 Wochen Sport, das reicht halt nicht. Weil da fällt man ganz schnell in alte Muster wieder zurück. Und das war der Grund, warum ich gedacht habe, ich muss wirklich erstmal zurückgehen, mir die Erzählungen angucken und das so weit ich kann. Und deswegen habe ich, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich 2 andere Bücher gelesen, von Maximilian Krah und von Martin Sellner, um zu gucken, welche Emotionen kommen bei mir bei dem Thema hoch. Ich möchte dieses Buch ohne Projektionen schreiben, ohne dass ich meine eigenen Gefühle da reinbringe, sondern einfach, ich möchte die Dinge beschreiben. Nur beschreiben. Und dann können Menschen, die das lesen, selber überlegen, was mache ich damit? Was fühle ich dazu? Was heißt es für mich? Was ziehe ich daraus? Weil ich glaube, das Problem, das wir ganz oft haben bei allen Themen, und das machen JournalistInnen leider auch nicht unbedingt alle sehr gut, ist, dass man auf die eine oder andere Weise und vielleicht auch subtil manipuliert wird. Also dass Begriffe benutzt werden, dass Dinge in Zeitungen stehen, im Fernsehen gesagt werden, die schon eine Wertung sind, ohne dass ich das vielleicht merke. Und dass mir eher gesagt wird, du sollst das und das denken, anstatt zu sagen, guck mal, das ist das, was ich dir beschreibe und du kannst jetzt selber gucken, was du damit machst.
Vielleicht nochmal für alle, die die beiden Herren nicht kennen. Maximilian Krah ist der EU-Spitzenkandidat der AfD und Martin Sellner, der Chef der Identitären Bewegung in Österreich. Sehr mutig, dass du diese Bücher gelesen hast. Ich habe diese Veranstaltung auf LinkedIn angekündigt. Und dann habe ich in den Kommentarspalten direkt die Erfahrung gemacht, ich war da einen Tag, bis dann nicht auf LinkedIn gegangen, plötzlich war da was los. Wenn es um das Thema Rassismus geht, dann wird auch direkt erbittert darum gestritten, was das eigentlich ist. Und es wird ganz massiv auch darüber gestritten, wer eigentlich davon betroffen ist und wer nicht davon betroffen sein kann. Und es ist tatsächlich, also es ist mit einer Werf und einem Schweiß, wird sich da sozusagen gegenseitig angegangen und sich belehrt sozusagen. Und wir haben natürlich gesagt, gut, dass Gilda das Buch geschrieben hat und wir jetzt darüber reden, weil anscheinend scheint es ja Redebedarf zu geben. Verrat du uns doch nochmal, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir in diesem Gespräch heute über Rassismus sprechen?
Also ich habe in dem Buch tatsächlich nicht eine einzige Definition von Rassismus reingeschrieben. Erstens mal, was natürlich verschiedene gibt. Und genau aus dem Grund, dass ich habe nur versucht, Situationen zu beschreiben, politische Aussagen, mediale Debatten einfach nur zu beschreiben und die Erzählungen, die darunter liegen, so, damit passt es oder nicht sozusagen. Und ich fand das bei LinkedIn, ich kann es nur empfehlen, das nachzuschauen, weil das war einfach großartig, weil das war so eine Person, die irgendwie selber Pädagogin ist und mit Rassismus arbeitet und so, wie kann sie uns nur Rassismus vorwerfen? Das mache ich überhaupt nicht. Also ist ja genau das Ding, genau das mache ich ja nicht. Und ich dachte so, Gott, und die hat halt nur projiziert und nur so, ich bin keine Rassistin und da. Und ich so, okay, ich habe nichts davon gesagt, aber egal. Und ich glaube, was dahinter steckt und warum ich versuche, sozusagen einen anderen Ansatz zu machen, ist, wir wollen ja alle gut sein. So, wir wollen alle, also alle Menschen wollen gut sein. Lieb und großzügig und hilfsbereit und all das. Okay, verstehe ich auch. Die Sache ist, dass wir alle, jeder Mensch hat auch die gegenteiligen Seiten in sich. Gemein, grausam, abwertend, egoistisch und so weiter. Weil das zusammengehört. Es gehört zusammen. Es macht uns vollkommen, dass wir Schatten und Licht haben. Das ist auch gut so. Wir wissen genau, was wir tun müssten, um Menschen abzuwerten, um gemein zu sein, um egoistisch zu sein. Also ist es in uns drin. Und das sind keine schlechten Seiten, das sind einfach unsere Seiten. Und die gehören zu mir. Und das Problem kommt dann erst, wenn ich sage, nein, habe ich nicht. Nö, ich bin nur großzügig oder ich bin nur lieb und ich bin nur hilfsbereit. Herzlichen Glückwunsch. Aber das Problem ist, wenn man das wegschiebt, dann wird's richtig mächtig. Dann hat es Macht über uns. Und rassistische Denkmuster, das ist ja Abwerten, das ist alles das. Das ist sozusagen in unseren Schatten drin, von jedem Menschen, aber auch in der Gesellschaft. Und das ist auch nicht außergewöhnlich. Oder man ist auch nicht böse deswegen. Es ist einfach da, weil wir aufwachsen und es lernen, unbewusst. Wir nehmen das einfach auf. Und wenn aber in einer Gesellschaft es so extrem negiert wird, nein, gibt es nicht. Es gibt keinen Rassismus. Was fällt dir ein? Geh weg, geh zurück, wo du herkommst. Jedes Mal, wenn ich... Dann wird das Problem groß. Dann kann man es nicht anschauen. Dann kann man nicht überlegen, was machen wir damit? Was heißt das? Wie kann man das verändern? Wenn jemand rassistische Denkmuster hat, dann muss diese Person sich dazu entscheiden, die zu ändern. Es liegt nicht mir an zu sagen, das ist Rassismus, das ist schlecht und man muss anders machen. Mich interessieren halt die Strukturen, die dazu führen. Und das versuche ich halt in dem Buch anzugehen. Ohne Scham zu erzeugen, ohne zu sagen, Menschen sind schlecht, wenn sie dies und das denken. Und das ist zumindest meine Herangehensweise.
Dann lass uns auch direkt darüber sprechen, weil okay, sie ist uns jetzt die Definition schuldig geblieben, aber sie macht ja schon was auf. Ne? Sie sagt, sie spricht nicht über individuellen Rassismus, sondern sie spricht über strukturellen Rassismus. Es ist ja so, dass bei Rassismus ganz viele Leute, wenn wir jetzt in der öffentlichen Debatte, wenn ich gucke, mache ich die Zeitung auf, gucke, wann sprechen Menschen über Rassismus, wann spreche ich auch über Rassismus, dann sprechen wir über Neonazis, wir sprechen über Rechtsextremismus, vielleicht denken wir an George Floyd, wir denken an Hoyerswerda, an Halle, an Hanau. Du schreibst dagegen aber in deinem Buch ja, dass du guckst dir gar nicht diese extremistischen Rassismen an, sondern du sagst, dass wir alle Rassismus in uns tragen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was der große Aufreger ist. Viele Menschen, die da erstmal widersprechen würden. Kannst du uns nochmal erklären, was du damit meinst?
Genau, ich hatte so ein Lunch and Learn, digitales Format mit Bundespolizisten. Ich habe über uns gesprochen und Rassismus in der Gesellschaft und ich habe halt das Wort Gesellschaft benutzt, so als Ganzes sozusagen, ohne das Individuum quasi. Und dann hat er gesagt, also, hat sich halt voll aufgeregt, hören Sie doch auf, immer von der Gesellschaft zu reden und der Gesellschaft und ich arbeite an dem Bahnhof so und so und so und wenn ich jemanden anhalte, dann sehe ich keine Hautfarbe. Ich so, that's great. Super, das ist schön. Erstmal ist es unmöglich. Das ist halt das, diese komplette Negation von Offensichtlichem. Also es ist unmöglich, das ist ja auch immer so, dass die Antwort in den USA ist ja auch ganz schön, I don't see any color. So, es ist unmöglich, das zu sagen. Es kann sein, dass ich meine rassistischen Denkmuster bearbeitet habe, aber alleine zu sagen, nee, ich sehe das nicht, ist halt so, ja, okay. Es gibt auch ganz viele Studien, die zeigen, wie Kinder, also das ist das, was mich, glaube ich, auch so traurig gemacht hat, bei der Recherche auch, weil mir halt klar geworden ist, dass wir die nächsten Generationen halt damit aufwachsen, dass wir ihnen das weitergeben und weitergeben, weil Kinder sind grundsätzlich die reinsten Wesen, die es gibt. Sie sind das, was wir ihnen geben.
Also sagst du, wir sozialisieren uns eigentlich von Kindheit an mit rassistischen Denkmustern, rassistischen Erzählungen. Das ist ja...
Genau, also unbewusst. Mhm. Also es ist nichts, was irgendwie bewusst, also manchen Kindern schon, aber ich glaube, der Minderheit wird es bewusst mitgegeben. Es gibt so eine kleine Studie, die zitiere ich auch im Buch. Das sind Kinder im Vorschulalter, also 4, 5 Jahre alt, und denen wird ein Video gezeigt. Und auf diesem Video sieht man 3 Personen. Und eine Person ist den anderen 2 gegenüber. Und zu der ersten Person, also sie wendet sich erst der ersten Person zu und ist dann kalt. Sie hat eine kalte Stimme, einen kalten Gesichtsausdruck, fühlt sich sehr kalt an. Sie lehnt sich, also sie begrüßt sie so sehr unwillig und gibt ihr dann so ein Geschenk. Okay. Zweite Person, warm. Eine warme Stimme. Sie freut sich, sie zu sehen. Sie geht, lehnt sich zu ihr hin und gibt ihr ein Geschenk. Und dann werden die Kinder gefragt, wen von diesen 2 Personen sie lieber mögen. Und 75% der Kinder mögen die Person lieber, die gut behandelt wurde. Das ist was Unbewusstes. Das heißt, wenn man eine Situation hat, zum Beispiel morgens beim Bäcker, und dann kommt eine Person mit einem Kopftuch oder wie auch immer rein, es verändert sich was im Raum. Und Kinder spüren das ganz, 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 ganz stark. Und sie lernen, dass etwas nicht stimmt. Die Schulbücher sind voll mit rassistischen Narrativen. Wobei ich echt gesagt, ich muss dazu sagen, dass tatsächlich versuche in dem Buch zu argumentieren, warum es wichtig ist, Rassismus auszusprechen und zu benennen. Aber mir ist aufgefallen, dieses Land ist noch überhaupt nicht so weit. Absolut nicht. Und jetzt bin ich habe mich wirklich, weil ich über dieses Thema aber trotzdem sprechen möchte, ich sage das Wort nicht mehr. Wir wollen auch den Titel ändern. Weil man kommt nicht durch. Keine Chance. Ich bin sozusagen 10 Schritte zu weit in diesem Buch. Weil man erstmal wirklich irgendwie anfangen muss, irgendwie überhaupt über dieses Thema zu sprechen. Und deswegen sage ich jetzt immer menschenfeindlich.
Also ich habe gestern Abend Rassismus gegoogelt. Ich habe viel das Wort Rassismus gelesen. Rassismusvorfall, Rassismusvorwürfe, rassistische Entgleisungen, Rassismusskandal. Also wir sprechen ja anscheinend darüber, aber eben nicht auf die Art und Weise, wie du eigentlich denken würdest, dass wir darüber sprechen sollten.
Also Rassismus existiert in Deutschland bei den Extremisten, also bei diesen Hanau-Halle-Leuten und im Ausland. Also was Kamala Harris erfährt, das sagen Leute sogar hier, das ist rassistisch. Was hier passiert, ist nicht rassistisch. Und wir reden nicht drüber, weil es dann sofort heißt Rassismuskeule, Rassismusvorwurf. Anstatt dass man denkt, okay, es ist eine Situation, wir können die deskriptiv uns anschauen und dann gucken, was wir damit machen, was steckt dahinter. Aber es wird nicht gemacht.
Aber Gilda, jetzt mal ketzerisch gesagt, jetzt sagst du ja in deinem Buch, wir haben alle Rassismus erlernt, also haben wir alle rassistische Denkmuster. Aber wie würde man dann jetzt zum Beispiel mit so einer Person so umgehen, dass es auch was Konstruktives hat?
Man braucht nur Fragen stellen, weil Menschen, die dann zuhören, können selber überlegen. Macht es Sinn, was er sagt? Stimmt es, was er sagt? Es geht nur darum, dass Menschen selber ins Denken kommen, dass gewisse Dinge hinterfragt werden. Ich habe ein Beispiel für was ich selber erlebt habe. Es war im Mai, bin ich im Zug zurück von Frankfurt nach Berlin gefahren. Und dann habe ich gehört, wie irgendwie der eine zum anderen sagt, ja, er war im Oman, glaube ich, unterwegs oder so, halt Nahe Osten. Und die sind da ja so rückständig. Und dann ich so zu ihm, okay, darf ich nur fragen, was meinen Sie denn mit rückständig? Und da habe ich so gemerkt, dass es ihn, soll ich sagen, getroffen hat. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich habe zwar versucht, nur zu fragen und keine Wertung reinzulegen, aber ich war getriggert in dem Moment, das heißt, er hat es auch gespürt. Und dann hat er irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr, und dann war es aber auch vorbei. Und ich habe mich danach sehr, sehr unwohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich habe das nicht so gemacht, wie ich es hätte machen wollen. Und der Hintergrund dahinter ist, dass ich glaube, eine der schlimmsten Dinge, die man Menschen antun kann, ist, ihnen Scham zu geben. Deswegen finde ich den Ausspruch von Giselle Pellicot, heißt sie, glaube ich, in Frankreich, die Scham muss die Seiten wechseln, genau das Ding. Ja. Weil indem Menschen anderen Menschen was antun, geben sie ihnen ihre Scham. Stell dir vor, die haben so einen riesen Brocken Scham und schicken ihn so auf die andere Person. Und deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig damit, Menschen Scham zu geben. Naja, jedenfalls habe ich dann so nach 20 Minuten hey, es tut mir total leid, ich beschäftige mich mit diesen Themen. Ich wollte wirklich wissen als Journalistin und war neugierig, was meinen Sie damit? Und dann hat er nochmal gesagt, er hat dann gefragt, ja, was hätte ich denn stattdessen sagen sollen? Ich so, das ist gar nicht der Punkt. Also ich habe gar kein besseres Wort, ich wollte nur wissen, naja. Aber jedenfalls, deswegen, wie geht man damit um? Das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Ich verstehe es, wenn man wütend ist, ich verstehe, wenn man Schmerz hat, wenn man traurig ist, das ist alles total in Ordnung, wenn man sowas erfährt, das zu fühlen. Ich bin dann in dem Moment auch getriggert und ich denke auch, es triggert mich, aber weil es auch in mir ist und ich mich selber schäme für diese Denkmuster, die selber in mir sind. Ich projiziere das dann auf die andere Person. Also natürlich, wenn PolitikerInnen irgendwie Friedrich Merz, ja, alle 3 Sekunden könnte ich was über diesen Mann schreiben, sexistisch, rassistische Scheiße, sorry, von morgens bis abends, natürlich mache ich solche Dinge, also gerade bei PolitikerInnen, die stehen in der Öffentlichkeit, die müssen damit rechnen, dass sie kritisiert werden, aber Menschen, KollegInnen, das mache ich einfach nicht öffentlich. Ich versuche es zumindest. Weil ich nicht glaube, dass der Weg, jemanden anderen an den Pranger zu stellen, ihm Scham zu geben, ich glaube nicht, dass es der Weg ist. Und gleichzeitig, das ist nur mein Weg. Also da hat jeder Mensch, glaube ich, einfach eine andere Art, damit umzugehen.
Also ich finde sozusagen diesen Gedanken sehr schlüssig und einleuchtend zu sagen, dass wir eben rassistische Denkmuster lernen, dass wir die in der Schule mitkriegen, in der Kita irgendwann. Also wenn ich jetzt auch, ich habe mich ja auch zum Teil im Bereich Feminismus zum Beispiel im letzten Jahr auch sehr weiterentwickelt, wenn ich überlege, wie ich noch vor 10 Jahren gesprochen habe zum Teil. Und wo ich jetzt irgendwie, oder wenn ich jetzt Bücher lese, die ich vor 10 Jahren gut fand, und dann sehe ich irgendwie die Rolle der Frau, oder ich sehe eben Rassismus und denke, wie konnte dir das denn nicht aufgefallen sein? Voll. Wie konntest du das denn, also ich glaube natürlich, ne, also diese Reflexion, wenn man sich eben mit diesem Thema beschäftigt, das zeigt sich ja auch. Und gleichzeitig, als ich das gelesen habe, dachte ich, hat es nicht auch die Gefahr, dass wenn wir sozusagen, einerseits wir thematisieren Rassismus, aber hat es nicht auch die Gefahr, dass wir, wenn es nicht mehr dieses Skandalöse auch hat, wir es zu etwas Banalem machen? Oder lass mich das anders formulieren, wenn wir alle Rassismus in uns tragen, weil wir den gelernt haben, ist das nicht auch eine gute Entschuldigung zu sagen, okay, sorry, ne, jetzt habe ich das rassistisch gesagt, aber du, ich habe es nicht anders gelernt und das passiert mir jetzt eigentlich im Leben. Wo ist da so dieser Grad, wo wir eben gucken müssen, dass das nicht in die andere Richtung kippt?
Wird bestimmt Menschen geben, die das so machen. Also irgendwie, was weiß ich, wenn man denkt, ich habe Egoismus in meinem Schatten, wobei wenn jemand schon so redet, wird der das so nicht machen, aber wenn jemand sagt, okay, ich habe Egoismus in meinem Schatten, dann kann ich ja egoistisch sein, dann hat diese Person was sehr falsch verstanden. So funktioniert es natürlich nicht. Also ich glaube, dass wir bisher, und weil halt in Deutschland mit der Geschichte, das ist auch der Grund, warum ich mache ja die Geschichte seit 1870, rassistischer Denkmuster in Deutschland, und ich rede nicht einmal vom Dritten Reich, ich rede nicht einmal von den Nazis, dass es kommt, weil du kannst die Geschichte rassistischen Denkens in Deutschland komplett ohne das Dritte Reich erzählen. Das ist halt nahtlos, es ist halt einfach weitergegangen, 1945, weil das so extrem mit Scham belegt ist, weil die Geschichte ist ja in Deutschland 1945, okay, cool, alles vorbei, haben wir geklärt, aufgeklärt, wir haben Monumente hingestellt und das war's. Ich glaube, banalisierender als heute kann es gar nicht werden. Also weil heute ist ja wirklich, also ich meine, du hast einen Politiker, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden wird, und der ist offen rassistisch. Der redet offen rassistisch. Viel offener geht's jetzt nicht. Also die AfD redet offen rassistisch. Viel banaler kann man eigentlich nicht mehr mit Rassismus umgehen, wie wir heute schon sind. Und ich glaube, der Weg, sich selber als Gesellschaft damit auseinandersetzen zu wollen, ist der einzige Weg. Und ich setze mich nur mit meinen Schattenseiten auseinander, wenn ich keine Angst vor ihnen habe. Ich muss die Angst davor ablegen. Ich glaube, anders geht's nicht.
Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was waren denn da deine Erkenntnisse, als du dir diese ganzen Debatten angeguckt hast, zum Beispiel im Kaiserreich, also wo es ja schon Rassismus gegen Polen gab, die Nachkriegsjahre, während des Wirtschaftswunders. Was ist dir da aufgefallen?
Also ich glaube zwei Sachen vor allem. Einmal, dass es exakto dasselbe war, immer, schon immer wirklich wortgleich. Also die Slavenflut wurde damals gesagt. Max Weber, den ich in meinem Politikstudium rauf und runter gelernt habe und nicht einmal gehört habe, was für ein Arschloch er war, hat damals schon gesagt, man muss die Ostgrenzen schließen, damit keine Polen mehr ins Land kommen und so weiter und so fort. Und es waren wirklich exakt dieselben Debatten. Wortgleich. 1880, also 1919, 1910. Also die sogenannten Rheinland-Bastarde, das waren koloniale Truppen aus Frankreich und Belgien, die am Rhein nach dem Ersten Weltkrieg waren. Und es waren halt auch schwarze Männer dabei. Und da eins zu eins wirklich, die vergewaltigen unsere Frauen, die sind irgendwie triebhaft, dann die italienischen Gastarbeiter waren die Messermänner, weil sie Messer mit sich getragen haben, weil sie auch vom Land kamen. Das war meine erste Erkenntnis, dass wir einfach eins zu eins waren. Und die zweite ist, das ist jetzt nicht schön, aber das wird sich nie ändern. Ich sehe wirklich keinen Weg raus, weil das so tief sitzt. Weil keine Generation nach der nächsten was dazulernt. Und ich weiß nicht, und wenn man sich jetzt wieder die Debatten anguckt, jetzt geht's ja eher wieder in die andere Richtung, die wieder so extremistisch gerade sind, ich weiß nicht, wie das aus dieser Gesellschaft jemals sich herauskommt, also sich ändern wird. Und das Problem damit ist dann natürlich, dass autoritäre Kräfte genau damit arbeiten. Und das heißt, wenn man sexistische, rassistische Strukturen sich nicht anschaut, dann kann es nur in die falsche Richtung gehen. Und das ist halt genau das, was gerade passiert.
Du sagst ja auch, dass eben nicht nur eben diese Form der Rassismen, sondern eben auch so die Konzepte, auf denen diese Rassismen fußen, im Prinzip die gleichen sind. Volk, Blut, Passdeutsche, ja. Solche Sachen habe ich bei dir gelesen.
Ich meine, das ist echt krass, muss man sich jetzt gerade wirklich mal vor Augen führen, was gerade passiert. 1871 war ja zum ersten Mal Deutschland als Nationalstaat. Und was damals dann das Problem wurde für so Nationalradikale war, mit einem Staat kann sich jeder identifizieren. Also jeder kann sagen, ich gehöre jetzt durch die Staatsbürgerschaft zu dem und dem Staat. Und dann haben die halt heftigste Lobbyarbeit angefangen im Deutschen Reich damals, gegenüber dem Reichstag, in der Politik, in den Medien, dass das Volk über der Nation stehen muss. Also das Volk über dem Staat. Und die haben sich durchgesetzt, die haben es geschafft. Und das gipfelte dann im Staatsbürgerschaftsrecht 1913, wo festgelegt wurde, Deutsch ist nur, wer deutsches Blut hat. Und das galt in exakt dieser Form fast 100 Jahre lang bis zum Jahr 2000. Und das hat dieses Land extrem geprägt. Und das führt dazu, dass wir heute alle paar Wochen eine Diskussion führen, wer ist jetzt echt deutsch und wer nicht. Und was gerade wirklich krass ist, dass in Ministerien der Bundesländer, in den Innenministerien gerade geprüft wird, dass man Doppelstaatlern den deutschen Pass bei bestimmten Straftaten aberkennt. Weil CDU und CSU das vorgeben. Das haben die in ihren Koalitionsverträgen drin, in Hessen zum Beispiel. Das bedeutet, dass Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, ich unter anderem einige, viele andere, niemals, niemals echt deutsch sein werden. Warum? Weil sie kein deutsches Blut haben. Das heißt, eine Straftat und das war's. Und das passiert gerade in diesem Land. Und es gibt kaum Berichterstattung darüber. Es gibt Aufschrei sowieso nicht. Auch nicht von den Parteien, auch nicht von den sogenannten linken Parteien. Alle machen diese Scheiße mit. Und das passiert gerade. Und das ist für mich ein Grund, dass ich sage, meine Zukunft gehört nicht in dieses Land. Auf gar keinen Fall. Weil das nicht dazu geführt hat, dass sich alle mit Händen und Füßen dagegen wehren. Das passiert nämlich gar nicht. Es wird überhaupt nicht beachtet. Und es bedeutet, dass diese Aufteilung zwischen echt Deutsch und nicht echt Deutsch gerade legalisiert wird. Und das ist eine rechtsextremistische, menschenfeindliche Aufteilung. Und die ist dann nicht mehr in AfD-Kreisen, sondern die ist in der demokratischen Gesellschaft verankert. Und es passiert gerade und es wird kommen. Sobald die CDU, CSU regieren im Bund, die werden das machen mit den Stimmen der AfD. Das fängt an bei Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, wie mir unter anderem und vielen anderen oder meine Familie. Das heißt, du begehst eine Straftat und das war's. Du gehörst nicht mehr in dieses Land, weil du nicht deutsches Blut hast.
Dieser Fortbestand von diesen Narrativen, von auch der gleichen Sprache, die wir immer wieder benutzen, um jetzt auch irgendwie Rassismen auszudrücken, das fand ich, da gab es eine Stelle in deinem Buch, die fand ich total eindrücklich und da habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht. Triggerwarnung, es wird jetzt ein bisschen rassistisch, aber wir sprechen halt auch über dieses Thema. Und zwar gab es da so ein Gebet und das will ich einfach mal vorlesen. Ich verkürze es auch. Es heißt: Herr Gott im Himmel, sieh unsere Not. Wir Bauern haben kein Fett und kein Brot. Flüchtlinge fressen sich dick und fett und stehlen uns unser letztes Bett. Wir verhungern und leiden große Pein. Herrgott schickt das Gesindel heim. Sie haben keinen Glauben und keinen Namen. Die dreimal Verfluchten in Ewigkeit Amen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist ja aktueller denn je. Also das könnte genauso in Debatten über Geflüchtete jetzt auftauchen. Und dieses Framing, ne, dass wir sind überlastet, die Geflüchteten, die nehmen uns die Wohnung weg, die bereichern sich an den Sozialleistungen, wie Herr Merz gesagt hat. Und die gehören eben kulturell nicht zu uns, die haben keinen Glauben. Aber dieses Gedicht, das ist nicht von heute, das ist von 1947 aus Schwaben und es richtet sich gegen alle, die aus dem ehemaligen Deutschen Reich Geflüchteten, aus Ostpreußen, aus Schlesien, aus Pommern.
Deutsche.
Also, was auch immer du als Deutsch definierst, deswegen komme ich da jetzt auch drauf. Also gegen weiße Menschen, die Deutsch sprachen, die einen deutschen Pass hatten, die gerade noch gemeinsam in einem Reich waren, das eigentlich diese ganze Welt erobern wollte und zum Volkskörper gehörten. Jetzt plötzlich war das Gesindel, das eben raus sollte. Die Deutschsprachen, aus denen hier plötzlich eine mindere kulturell verschiedene Rasse auch gemacht wurde. Also man kann das ja in diesem Gedicht praktisch sehen. Was sagt das eigentlich über die Beliebigkeit von Rassismus?
Also Rassismus, das ist ja genau das, das ist ja, steckt ja nicht in uns, sondern das ist ja das, was mich so bitter traurig macht, das ist ein Herrschaftsinstrument. Es ist konstruiert. Es ist komplett konstruiert. Es ist nicht real. Es wird und es kommt von oben. Man muss sich das wirklich klar machen. Es kommt von oben. Das sind politische Strukturen, die so bewusst gemacht werden.
Das klingt jetzt alles ja sehr negativ. Dieses Buch ist nicht nur negativ. Also ich habe das alles gelesen, ich habe sehr viel gelernt. Es hat auch wehgetan, mich selber in Frage zu stellen. Ich habe viel über mich gelernt, ich habe viel über die Erzählungen meiner Kindheit, meines Lebens gelernt. Ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir uns das zutrauen, das zu machen. Aber du sagst ja auch, es gibt ja Möglichkeiten, zeigst du ja auch in deinem Buch, auch wenn du gerade so pessimistisch warst, bist du das nicht in deinem Buch. Du schreibst, dass wir auch etwas tun können als Mehrheitsgesellschaft, um den Rassismus wieder loszuwerden. Und ich glaube, ohne das zu sagen und uns allen die Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken und dazu handeln, werden wir dich heute nicht entlassen. Genau, du sagst ja, was müsste eigentlich die Mehrheitsgesellschaft tun?
Also erstmal müsste die Mehrheitsgesellschaft entscheiden, dass wir wirklich ein Einwanderungsland sein wollen. Weil das sind wir nicht. Deutschland ist kein Einwanderungsland. Faktisch ist es das, aber absolut nicht ideell. Ist es nicht. Noch nie gewesen, ist es immer noch nicht. Das heißt, diese Entscheidung, also nicht wir schaffen das, sondern wir wollen das. Das muss erstmal passieren. Und dann, und das ist was Positives vielleicht, damit kann ich vielleicht enden. Ich war am Montagabend bei einer der schönsten Veranstaltungen meines ganzen Lebens in Berlin. Das heißt Festival of Resilience. Das ist, seit 2020 wird es gemacht von Überlebenden von Halle. Und die haben es geschafft, einen Raum herzustellen, wo so viel Liebe herrschte. Wir haben alle geweint vor Liebe, vor Dankbarkeit. Die haben mit Musik, mit Reden, dann haben sie ein Audio abgespielt, wo von den verschiedensten Initiativen von rechtsextremen Attentaten seit mehr als 40 Jahren Menschen, überlebende Angehörige, ihr Audio eingesprochen haben und gesagt haben, dass sie mit allen anderen, die dasselbe erlebt haben, sich verbunden fühlen und füreinander da sind, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. An der Stelle haben wirklich alle geweint, weil ich kenne auch halt viele von den Menschen, weil das ist real. Diese Verbindungen, das ist real. Ich habe einen sehr wichtigen Satz in meinem Leben, wie ich auch mit Hass rede, ganz easy dann umgehe. What is not love is not real. All dieser Quatsch, echte Deutsche, nicht echte Deutsche, nehmen uns die Zahnarzttermine weg, das ist alles nicht real. Das ist alles konstruiert. Verbindungen, Liebe, Verbundenheit, das ist real. Und ich weiß, dass die meisten Menschen in Deutschland das auch leben. Wenn irgendwie meine Nachbarin kommt und packt Mehl will, frage ich sie ja nicht, ja, Moment, wen wählst du eigentlich? Sondern ich bin natürlich da. Ich werde ihr helfen. Und das ist die Realität. Das Problem ist natürlich, wenn von der Politik immer wieder Gift kommt. Und das ist so. Und ich meine die Politik als politisches System. Ich meine nicht einzelne Menschen in der Politik. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Dann wird es ständig zerstört.
Aber du sagst ja in deinem Buch, es geht ja darum, wie wir mit diesem Gift umgehen. Du sagst ja, dass die Mehrheitsgesellschaft, das ist ja, was wir uns so in progressiven Kreisen oft sagen, wir müssen eben Allies sein und wir müssen eben, ne, Menschen da irgendwie zur Seite stehen. Und du sagst ja, wir brauchen gar keine Allies. Die Mehrheitsgesellschaft muss nicht Ally sein, sondern sie muss eben Rassismus als ihr eigenes Problem betrachten. Was meinst du damit? Also was, wenn das Gift aus der Politik kommt, was muss die Mehrheitsgesellschaft dann eigentlich machen?
Ich meine, da gehen wir natürlich auf die individuellen Ebenen wieder zurück. Letztendlich muss die Gesellschaft verstehen, ich bin die Welle und ich bin der Ozean. Es gehört zusammen. Wenn, deswegen wirklich dieses He for She und dieses Ally-Ding regt mich so dermaßen auf, so, wenn Männer für Frauen sich einsetzen, Alter, setz dich für deine eigene Gesellschaft an, brauchst nicht für mich einsetzen, ich setze mich selber für mich ein. Und das sehe ich auch sozusagen als eingewanderter Mensch in diesem Land, ich brauche keine Hilfe. Ich möchte, dass Menschen verstehen, dass wir als Gesellschaft wie ein Netz sind. Und wenn unsere Maschen eng aneinander sind, dann kann uns niemand etwas, keine Weide, kein Kupala, wie sie alle heißen. Das ist resilient, da reißt nichts und da geht nichts durch. Wenn wir weit auseinander sind, wenn die Maschen weit sind, ja, wenn die Flüchtlinge angegriffen werden, ist mir egal. Oder wenn die nicht echten Deutschen passen, ist mir egal, dann reißt es. Das heißt, es geht darum, und das haben wir Anfang der Jahresende-Demos gesehen. Das ist der Punkt und das ist da. Und diese Menschen haben das verstanden. Und mir war aber klar, das wird verloren gehen. Weil die politische Kultur in Deutschland ist nicht so. Die haben keine Einheitserzählung. Wir haben das, wir spüren das. Und das müssen wir im Prinzip größer machen.
Das heißt, wir brauchen als Mehrheitsgesellschaft eigentlich eine Einheitserzählung, wo wir sagen, in was für einem Land wollen wir eigentlich leben? Und wenn wir sagen, wir wollen in einem Land leben, wo eben wir uns ja mit Rassismus beschäftigen, aber auf eine konstruktive Art und Weise, indem wir ihn reflektieren und versuchen, ihn deswegen auch besprechbar zu machen und abzubauen, dann muss es auch immer unser Problem sein, wenn Leute hier Rassismus erfahren. Weil es dann eben unsere Gesellschaft verändert, in der wir leben und wir einfach nicht in einer Gesellschaft leben wollen, die rassistisch ist. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, dass Rassismus erlernt ist und das geht schon früh los in den Schulen, in den Sportvereinen, in den Familien. Was rätst du Kindern, die Angst vor Rassismus haben und was können sie dagegen tun?
Oh Gott, okay. Also mit Kindern arbeite ich tatsächlich am liebsten, wirklich. Ich liebe das einfach. Ich hätte sie jetzt natürlich gerne hier. Ich würde jetzt erstmal fragen, was für eine Angst hast du? Also ich würde erstmal, das hat ja die Shell-Jugendstudie jetzt auch gezeigt, dass die Angst vor Rassismus größer ist als die Angst vor Zuwanderung übrigens bei jungen Menschen. Also erstmal würde ich sagen, es ist nicht schlimm, Angst zu haben. Es ist ein Gefühl, das wir haben, das einfach dazugehört. Das ist auch in Ordnung. Es geht darum, was mache ich mit der Angst? Verstecke ich mich? Oder zeige ich sie? Ich rede darüber. Ich würde eigentlich nur sagen, und das passt eher als letztes, Deutschland ist, was emotionale Bildung angeht, extrem rückständig, um das Wort zu benutzen. Gerade bei Kindern, ich würde einfach sagen, rede über deine Gefühle. Red darüber und dann kann man gucken, was man damit macht. Ich glaube, wenn wir das allein schon machen würden, dann wären wir schon so viel weiter, wenn wir in den Schulen jeden Tag eine Stunde emotionale Bildung hätten, wo Kinder lernen, dass es keine schlechten, keine guten Gefühle gibt, dass ihre Gefühle wertvoll sind, dass wir sie halten, dass wir sie schätzen. Dann würde sich schon, glaube ich, sehr viel erledigen und deswegen würde ich einfach nur sagen, sprich darüber. Mit deinen Freundinnen, in der Schule, im Kindergarten und dann guck, was damit passiert.
Vielen Dank.
Danke dir, Annalena.
Danke.
Vielen Dank für alles.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuche uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.